Leben ohne Angst. Ich möchte uns zunächst einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16. Und da heißt es in Vers 33, dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal. Kann man auch mit Angst übersetzen. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. So sagt es der Herr Jesus zu den Jüngern, kurz vor seiner Gefangennahme, denke ich, hat er das gesagt. Und ich denke, es war sehr wichtig für die Jünger, dass ihr Herr ihnen diesen Trost gegeben hat. Angst. Nun, Angst ist kein Phänomen unserer Zeit, aber wir sprechen in unserer Zeit von einem wachsenden Phänomen Angst. Zu allen Zeiten haben die Menschen Angst gehabt, der eine mehr, der andere weniger. Und ich habe so den Eindruck, die Angst gehört einfach zum Menschsein dazu. Ja, als der Volker das vorhin sagte und seine Frau sagte, meine Frau sagt nichts, die hält sich nur fest. Dann weiß ich schon, ich muss langsamer tun. Ja, da hat sie ein bisschen Angst gekriegt. Bei einer Befragung von 800 Schülern, was sie empfinden, wenn sie an die Zukunft denken, sagten 700, dass sie Angst haben. Angst vor der Zukunft. Dass ein Vater mit seinem Sohn, der Junge ist gerade 8 Jahre alt, er hat Grippe. Als der Arzt geht, sagt der Junge zu seinem Papa, ich hatte Angst, dass der Arzt sagt, du hast Krebs. Er hatte die Mama durch diese schreckliche Krankheit schon verloren. Ich erinnere mich noch sehr gut, es ist schon ein paar Jahre zurück. Unser Ronald hat inzwischen selbst schon Kinder. Er war damals, ich meine, 12 Jahre alt. Er war ein Vierteljahr sehr, sehr krank. Der Arzt sagte, ja, sein Immunsystem ist geschwächt. Aber er hat ihm nur so irgendwelche Wurzelsäftchen gegeben, keine Antibiotika. Er hat nichts weiter festgestellt, der Junge war bleich, er hustete komisch. Dann ging's wieder. Das war so von September, von Schulanfang bis zum Bußenbettag. Also fast 3 Monate. Da war er mal wieder 1-2 Tage in der Schule. Dann lag er wieder mit über 40 Fieber. Und es war der Bußenbettag, meine Frau und ich, wir waren ins Bett gegangen, es war so gegen 23 Uhr, da hörte ich den Jungen in seinem Bett weinen. Ich sag, Ronald, was ist los? Ja, sagte er, ich habe mich tot im Bett liegen sehen. Ja, hast du schlecht geträumt? Nein, ich bin ganz wach. Ich bin dann hoch. Er hatte ja nun gehört von dem Arzt, sein Immunsystem ist angegriffen. Und so hatte er Angst, er hat AIDS. Ja, das war gerade so die Zeit der großen Kampagnen, als man über AIDS gesprochen hat. Er hatte Angst vor AIDS. Ich habe den Jungen dann in eine Wolldecke eingehüllt, er hatte über 40 Fieber, habe ihn dann kurzerhand ins Krankenhaus gefahren. Da habe ich dann erstmal einen Anpfiff bekommen von dem Kinderarzt, der dort Dienst hatte, Nachtdienst. Er hat mich als verantwortungslosen Vater, auch die Frau, also die Eltern, hat er so bezeichnet, wie können Sie das nur machen, ein Kind nachts aus der vertrauten Umgebung herausreißen, ins Krankenhaus bringen, nicht? Und ich weiß gar nicht, was er noch hat, der Junge sieht doch gut aus, ja, er ist ein bisschen bleich, er hustet ein bisschen komisch, nicht? Ja, könnte der Krupp sein, aber beim 12-Jährigen ein Krupphusten, das ist eigentlich auch unwahrscheinlich, nicht? Ich habe dann irgendwann gesagt, Herr Doktor, jetzt sagen Sie nur, können wir den Jungen da lassen oder nicht? Wir haben zu Hause noch 2 Kinder. Ach so, Sie haben noch 2 Kinder. Ja, dann lassen Sie den Jungen mal hier. Wahrscheinlich hat er gedacht, das sind so überkantitelte Eltern, so ein bisschen überängstlich, die nur ein Kind haben. Jetzt hat es ein bisschen Fieber, muss man es gleich ins Krankenhaus bringen. Als wir dann am Morgen wieder ins Krankenhaus kamen, lag ein A3-Zettel auf dem Tisch im Zimmer unseres Sohnes. Ich bitte die Eltern Frühstück um Entschuldigung. Ihr Junge hat eine beiderseitige Lungenentzündung. Man hat sie nicht gehört. Und der Junge lag dann bis kurz vor Weihnachten im Krankenhaus. Wir hatten Angst um ihn. Und ich denke, diese Angst war nicht unberechtigt. Man weiß nie, was da kommt. Kinder haben Angst. Eltern haben Angst. Alte Menschen haben Angst. Und da gibt's Leute, die sagen, oh, Angst machen ist falsch. Dann sagen andere wieder, nein, das ist nötig. Wir müssen die Menschen auf die Gefahren aufmerksam machen. Ich weiß schon, wie schmal der Pfad zwischen Angst machen und einer Warnung ist. Nee, wenn ein Arzt sagt, mit Ihren Raucherbeinen gefährden Sie Ihr Leben, hören Sie mit dem Rauchen auf, sonst setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel, dann ist eine Warnung und das Bange machen oder Angst machen ganz dicht beieinander. Ist doch klar. Menschen haben Angst, nicht nur um ihre Gesundheit, sind andere Dinge da. Man hat Angst in der Dunkelheit, ja, man hat heute sich viel einfallen lassen, um irgendwie von seinen Ängsten loszukommen. Man hat Frauentaxen eingerichtet, wenn eine Frau dann irgendwo vielleicht vom Verein, Musikverein oder was weiß ich, nach Hause möchte, dass sie dann mit einem speziellen Frauentaxi nach Hause gebracht wird. Man hat in den Parkhäusern Frauenparkplätze eingerichtet, die dann in der Nähe sind von jemanden, der dort die Aufsicht hat oder dass sie Video überwacht sind oder sonst etwas. Man hat Abwehrsprays entwickelt, viele machen Selbstverteidigungskurse und dann ist so etwas von Amerika herübergeschwappt zu uns. Da hat man Puppen, lebensgroße Puppen zum Aufblasen. Die werden dann angezogen und da sitzt dann so ein Ding neben einem im Auto, damit es nicht so aussieht, als wenn man alleine unterwegs wäre. Aber die sind zu zweit im Auto. Gibt inzwischen auch Hunde, die man sich da reinsetzt. Wahrscheinlich muss man dann noch selber bellen, aber immerhin, man hat also vieles getan und ich nehme das sehr ernst. Und Menschen nehmen diese Dinge in Anspruch. Ja, Bewegungsmelder, Scheinwerfer an den Häusern, ja, oder sonst irgendetwas. Dann kommt die atomare Bedrohung. Spätestens seit Tschernobyl wissen wir doch, was das Zeug anrichten kann. Da sagt man natürlich, hat man schwer beruhigt, nee, die deutschen Kernkraftwerke sind die sichersten der ganzen Welt. Es gibt nur einen Super-GAU, also einen größten anzunehmenden Unfall in 10.000 Jahren. Ich weiß nicht, wie die das ausrechnen, ja. Aber sie sagen uns ja nicht, ob am Anfang oder am Ende von den 10.000 Jahren. Mag ja sein, dass es nur einer ist. Nee? Und selbst wenn die Dinge halten, ich meine jetzt spätestens seit Krümel und was wir da oben jetzt erlebt haben in Norddeutschland, nee? Da wissen wir, das geht so schnell. Irgendein Störfall, da brennt ein Transformator durch oder was weiß ich. Ist noch gar nicht so lange her, nee? Dass man diese Geräte abgeschaltet hat. Andere haben Angst vor einem Terroranschlag. Da haben sich viele aufgemacht, den Terror zu bekämpfen. Jeder hat schon irgendwie Angst gehabt. Dann steht irgendwo ein einsamer Koffer im Bahnhof rum. Ist da jetzt eine Bombe drin? Ist da keine drin? Man weiß es nicht. Andere haben Angst vor der Arbeitslosigkeit. Sie haben Angst, nicht mehr gebraucht zu werden. Also Menschen haben Angst. Und ich meine, wer zu viel von Gott weiß, ohne von ihm loszukommen, aber doch zu wenig, um ganz zu ihm zu kommen, der muss auch irgendwie von der Angst umgetrieben sein. Ja, da ist doch immer dieses Denken im Hinterkopf, ja, vielleicht zieht mich Gott eines Tages doch zur Rechenschaft, ja, vielleicht macht er seine Drohung doch wahr, dass nur die in den Himmel kommen, die sich mit Gott haben versöhnen lassen. Schaut, aber genau dafür hat Gott doch seinen Sohn gegeben. Genau dafür, dass wir mit Gott versöhnt werden können, ist Jesus Christus diesen grausamen Tod am Kreuz gestorben. Er hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Ja, er ist gekommen, uns die Schuld zu vergeben, uns gerecht zu sprechen vor dem lebendigen Gott. Und er will uns die Angst nehmen, die Angst vor Gott und auch die Angst vor dem Sterben. Der Psalmist sagt es einmal im 138. Psalm, wenn ich inmitten der Angst wandle, wirst du mich beleben. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Der Psalmist weiß etwas davon. Auch er hatte schon Bedrängnisse. David, der diesen Psalm geschrieben hat, er lebte 1000 vor Christus etwa. Ja, er kannte auch schon Angst. Aber er wusste, wenn ich mitten in der Angst wandle, ja, wenn ich nicht mehr anders kann, ich weiß nur eines, du wirst mich beleben. Er hat dieses große Vertrauen zu seinem Gott. Hast du das auch? Kennst du Gott schon, so wie David ihn gekannt hat? ist Gott schon so ein persönlicher Gott, dein persönlicher Heiland geworden? Angst. Was ist das eigentlich, Angst? Ja, müssen wir uns ja mal fragen, nicht? Im Lateinischen gibt's das Wort Angustus, ja, wo dieser Begriff Angst herkommt. Da steckt also drin, eng oder schmal oder gedrängt zu sein. Da ist irgendwie so eine Beklemmung da. Ja, oder es gibt das Wort Angustae, was so viel heißt wie enge, enger Raum, ja, oder Klemme. Und das kennen wir, wenn man sagt, ich stecke in der Klemme. Ja, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann kommen Ängste. Ob das jetzt der Schüler ist, der in der Klemme steckt, weil er das ganze Jahr vergessen hat zu lernen und morgen die Mathearbeit ansteht. Oder ob es ich bin, der meine Predigt vorbereiten muss, dass ich am Abend was zu sagen habe. Das hat ja irgendwelche Symptome. Da gibt's erhöhten Pulsschlag, Beklemmung in der Brust, Schweißausbrüche, ja, Zittern, innere Unruhe. Das sind körperliche Anzeichen für Angst. Es will man das aber nicht wahrhaben. Selbst wenn der Arzt zu einem sagt, hören Sie mal, haben Sie denn Angst? Da gibt man nicht zu. Nein, da lässt man lieber nochmal den EKG machen, lässt sich lieber nochmal irgendwelche Messungen machen, Medikamente verschreiben oder was weiß ich. Ja, aber nur nicht zugeben, ich habe Angst. Lebensangst oder was immer auch. Man hat eine Umfrage gemacht und hat dann einiges festgestellt, wovor die Deutschen am meisten Angst haben. Ja, da sind zum Beispiel 55,7%, die sagen, ich habe davor Angst, unheilbar krank zu werden. Oder 43,3%, die sagen, ich habe Angst, zum Pflegefall zu werden. Und da kann einem heutzutage schon Angst und Bange werden. Es sind 34,6%, die sagen, ich habe Angst, dass mir oder meinen Lieben irgendetwas Schlimmes zustößt. Oder 24,7%, die sagen, dass sie Angst haben, irgendwann in wirtschaftliche Not zu geraten. Nur ein Zehntel Prozentpunkt weniger sind Leute, die sagen, ich habe Angst, schwer verletzt zu werden durch einen Unfall. Genauso viele sind's, die sagen, ich habe Angst, dass die Umwelt lebensbedrohlich zerstört wird. Und ein klein wenig weniger, 23,2% sagten, also diese Umfrage ist jetzt 2 Jahre alt, ich habe Angst, dass meine Rente im Alter nicht ausreicht. Heute sind es wahrscheinlich ein paar mehr, wo man ein bisschen mehr darüber weiß, ja, wo man mehr Kürzungen in Anspruch nehmen muss. Angst sind Ängste der Deutschen. Nun, Angst ist eigentlich eine Reaktion auf eine unbestimmte Bedrohung. Da weiß man also nicht, was kommt. Man weiß, irgendwas kommt, aber man weiß nicht, was. Man kann sich nicht darauf einstellen. Ja, während ja Furcht eine Reaktion auf eine bestimmte Bedrohung ist. Da weiß ich genau, was kommt. Ja, aber ich habe mich gefragt, was macht das für am Ende für einen Unterschied? Die Not ist einfach da. Ja, und es gibt Menschen, die ersticken fast vor dem Druck dieser Zeit und von der Realität des Daseins. Und man muss sich natürlich fragen, wo kommt die Angst eigentlich her? Wir haben gesagt, sie gehört zum Menschsein dazu. Aber irgendwo muss sie doch einen Ursprung haben. Ja, da gibt es menschliche Wurzeln der Angst. Eine menschliche Wurzel der Angst ist zum Beispiel unser Gedächtnis. Unser Gedächtnis ist ein Meisterwerk Gottes. Was kann man da nicht alles speichern? Also ich staune jedes Mal wieder neu, was der Mensch in der Lage ist zu speichern. Und was man dann manchmal so auf Knopfdruck hin, hätte ich beinahe gesagt, auf so einen Anstoß hin wieder abruft. Ja, ich habe früher sehr viel Musik gehört als junger Kerl, die damaligen Schlager, Freddie Quinn und Lolita und wie die alle geheißen haben. Das heutige Tralala, das kümmert mich gar nicht mehr. Aber damals, und wenn da irgendwie im Radio mal so ein paar Oldies gespielt werden, der erste Ton, bing, ist das Lied da. Mit einem Mal, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Plötzlich ist es da. Also ist schon sagenhaft, ja. Aber das sind zum Beispiel Erlebnisse, irgendwelche Erfahrungen, die eine Quelle der Angst sein können. Ich bin in einem Barackenlager aufgewachsen. Wer am ersten Abend hier war, hat ein Bild davon gesehen. Und die Baracken, die waren ziemlich lang. Also, ich weiß nicht, waren sie 70, 80 Meter vielleicht 100, ich weiß es nicht mehr. Ich war ja damals noch ein Kind, sind abgerissen worden, als ich dann so 10 Jahre alt war. Und die Baracken, da waren überwiegend Flüchtlinge. Und da gab es zwei Familien, die hatten einen Hund. Das heißt, die eine haben eine Hundezucht gehabt sogar. Die wohnten genau uns gegenüber. Die hatten also deutsche Schäferhunde. Und der andere wohnte am anderen Ende der Baracke. Der hatte so einen schwarzen Schäferhund, die Senta. Und die Senta war so ein richtiger Kettenhund. Irgendwann habe ich dann spitz gekriegt, wie lang die Kette ist. Und da konnte man dann so einen Bogen drumherum machen. Nee, aber ich bin immer mit Angst dort vorbeigegangen. Und eines Tages war es auch nicht unberechtigt, denn man hatte vergessen, die Senta anzuleinen. Und da lag ich dann und hatte den Hund auf mir. Nee, und hatte seither Angst vor Hunden so lange, eigentlich, ja, bis ich selbst auf den Hund gekommen bin. Wir hatten dann auch einen Hund, so einen hessischen Senfhund. Kennt ihr die Rasse? Er kam aus Hessen und jeder hatte seinen Senf dazu gegeben. War also, die Mutter war quer durchs Dorf, also ein Mischling, war ein herrliches Tier. Rechte Ohr oben, linke hing runter, die Rute war hinten aufgekringelt. Also war schon ein tolles Tier. Hieß auch noch Susi. Ja. Und dann hat mir ein Hundezüchter, der Dobermänner gezüchtet hat, der hat mir gesagt, weißt du, einen Hund kann jeder befehlen. Ich habe immer gedacht, er hört nur auf seinen Herrn. Nein, hat er gesagt, es kommt immer auf den Ton an. Nur musst du aufpassen, sagt er. Es gibt zwei Arten von Hund. Ja, der eine ist ein Angstbeißer, der, wenn du den anschreist, dann beißt er erst recht. Ne? Und der andere, der ist dann eben ein normaler Hund und den kannst du stoppen. Naja, das habe ich zwar gehört, aber geglaubt habe ich es ihm nicht. Ja, und dann muss ich dazu sagen, hat unsere Nachbarin ihr Grundstück verkauft. Das ist zwischen zwei Straßen, uns das ging nur bis zur Hälfte und sie wollte die obere Hälfte verkaufen. Das heißt, hat sie verkauft an einen anderen Nachbarn und der kam zu mir und sagt, kannst du mir die Bäume wegmachen, die da drauf sind, denn er wollte ein Haus bauen. Naja, bin ich dann rüber mit meiner Husqvarna und habe die Bäume abgesägt, habe sie auf Meterstücke gemacht und bin dann wieder zurück. Und da sagt mein Schwiegervater, du, der hat gesagt, du kannst das Holz holen. Das kriegen wir heizen noch mit Holz. War ja schon praktisch. Braucht es nur über den Zaun zu lipfen. Ja. Und wie ich das Holz meinem Schwiegervater so über den Zaun reiche, sehe ich, dass die Nachbarin unten Besuch bekommen hatte. Und dieser Besuch, der hatte einen deutschen Riesenschnauzer dabei. So ein Viech. Der konnte seinen Kopf locker hier aufs Rednerpult legen. Der hieß auch noch Wotan. Ja. Und Wotan, der hat es gemerkt, da oben ist ein Fremdling. Ne? Und dann kam der mit ein paar Sätzen da hoch und ich hatte ja keinen Baum mehr, ich hatte ihn alle abgesägt. Ich wusste nicht, wohin damit, mit mir. Ne? Da habe ich so einen Knüppel noch in der Hand gehabt, dann habe ich erstmal ganz vorsichtig abgelegt, dass der Hund sich nicht bedroht fühlt. Und wie der so auf mich zustürzte, da fielen mir die Worte von dem Hundezüchter ein. Und dann habe ich geschrien, Sitz! Und der hat sich hingesetzt. Aber ich kann euch sagen, da ist die Puppe gegangen. Oh, alter Freund. Und da hatte ich wirklich Angst. Also wenn der mich angesprungen hätte, dann, ich bin ja auch nicht gerade der Leichteste, aber der hätte mich umgerissen. Ich schätze, dass das Tier so 100, 115, 110 und 20 Kilo gehabt hat. Ja. Und da habe ich unten natürlich spitz gekriegt, dass sich da oben so ein Drama abspielt. Da habe ich den Hund zurückgerufen. Ja. Das sind Erfahrungen, die man mal gemacht hat. Ich weiß von zwei Jungs, die wollten ins Autokino. Und das wollten sie aber einen Eintrittspreis sparen. Und dann hat der eine gesagt, hör mal, leg du dich in den Kofferraum, ich fahre ins Kino und dann drin lasse ich dich wieder raus. Wenn es dunkel ist, ist ja kein Problem. Naja, sie haben gesagt, getan, sie sind ins Kino reingefahren, haben einen Eintrittspreis bezahlt, der andere lag im Kofferraum. Und wie es der Zufall so wollte, trifft der am Steuer sitzt eine alte Bekannte. Setzt sich zu ihr ins Auto und vergisst seinen Freund da hinten im Kofferraum. Der konnte ja jetzt kein Terz machen, denn da wäre ja der Betrug rausgekommen. Ja, aber von dem Augenblick an hatte der Angst vor dunklen Räumen. Von dem Augenblick an. Ja, oder engen Angst sind auch solche Dinge. Phobien, ja, irgendwelche Angst vor Spinnen oder was weiß ich was. Und da gibt's natürlich ganz schlaue, unsere Psychologen, die sagen, oh, das ist so die Urangst. Ja, die ist, so sagte Freud wohl einmal, das ist also die Angst, wenn ein Kind geboren wird, wenn es so aus der Mutterwärme heraus in diese Welt hineingeboren wird, ja, das ist also diese Geburtsangst, darauf führen alle anderen Ängste zurück, ja, und sie sprechen dann von einer tierischen Gemütsbewegung. Angst ist eine tierische Gemütsbewegung, also Evolution umgekehrt. Ja, man wird vom Menschen wieder zum Tier vor lauter Angst oder so. Also irgendwie, vielleicht spricht man deswegen von der tierischen Angst, die man hat. Ich weiß es nicht, also da gehe ich nicht so ganz überein damit. Aber eine menschliche Wurzel der Angst ist unser Gedächtnis. Eine zweite menschliche Wurzel der Angst ist unsere Fantasie. Auch sie ist eine ganz wunderbare Gabe Gottes. Die Fantasie, sie ist für die Gefühle das, was Bilder für einen Text sind oder was Musik zu Versen ist. Ja, die Fantasie ist die geistige Fähigkeit, sich Bilder zu formen in der Gedankenwelt, sich ärgerliche oder beängstigende Situationen ganz konkret vorzustellen. Man sagt, die Fantasie ist eine Kraft, die stärker ist als unser Wille. Sie ist die Schwester der Angst. Und je mehr Fantasie man hat, umso mehr Angst hat man auch. Warum? Weil es einem eigentlich unmöglich ist, in der Gegenwart zu sein, ohne zugleich auch in die Vergangenheit zu schauen oder in der Zukunft zu leben. Das ist die Tragik. Ja, über die Erinnerung oder unsere Fantasie hole ich mir Bilder aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft, die mein Heute beeinflussen. Ja, und die mir Angst machen. Also das sind menschliche Wurzeln der Angst. Müssen wir sehen. Eine dritte menschliche Wurzel der Angst ist unsere Information, unser Wissen. Ja, man sagt ja so im Volksmund, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ne? Ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, je mehr man über eine Materie weiß, umso besser, umso weniger Angst braucht man davor zu haben. Also wenn es so um die Kernkraft geht, da stelle ich fest, es ist genau umgekehrt. Je mehr man darüber weiß, umso mehr Angst kriegt man davor. Man weiß ja nicht, wohin mit dem Müll. Ne? Und der soll noch 30.000 Jahre strahlen. Und was weiß ich, was da noch alles passieren soll. Nee? Oder gesundheitliche Dinge. Man hat festgestellt, die am meisten Angst vor Krankheiten haben, sind die Krankenschwestern und Ärzte. Die wissen doch, was das Sache ist. Nee? Der Professor sagt dir zwar bei der Operation, sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Diese Operation habe ich schon 1000 Mal gemacht. Der Patient ist natürlich gleich beruhigt, ist ja klar. Und als wenn der Professor dann allerdings sagt, irgendwann muss er ja auch gelingen, dann ist natürlich dann Feuer am Dach. Nee? Da ist es dann schon schwieriger. Also wir merken, es gibt menschliche Wurzeln der Angst. Es gibt aber auch geistliche Wurzeln der Angst. Da ist eine erste, die verlorene Gottesfurcht. Verlorene Gottesfurcht. Man hat bei einer Umfrage festgestellt, dass die Deutschen das erste Gebot der Bibel überhaupt nicht mehr beachten. Es ist das Unwichtigste geworden. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Interessiert die Deutschen nicht mehr. Bismarck, also nicht der Erfinder der Heringe, aber der alte Kanzler, der eiserne Kanzler, der hat einmal gesagt, wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt. Starke Worte, muss man schon sagen. Ja? Heute scheint es genau umgekehrt zu sein. Wir fürchten alles in der Welt. Nur Gott fürchten wir nicht mehr. Ja, was haben die Menschen Angst? Das ist ja verrückt. Nee, die Deutschen, die haben Angst vor allem. Wir sind ja nichts mehr gewöhnt. Nur wir haben keine Angst vor großen Tieren. Verirrt sich ein Bär nach Bayern, wird er abgeschossen, ist er weg. Ja, aber andere Dinge. Nicht? Ich hab so gestaunt im vergangenen Jahr. Da war also von die ersten Monate Vogelgrippe. In aller Munde, überall Vogelgrippe. Nicht? Dann kam die bis Rügen und da hat man gesagt, Mann, ey, jetzt kommt sie bald noch runter aus Festland und so weiter und so weiter. Und man hat die Zeitungen waren voll, die Nachrichtensendungen waren voll, man hat Angst gehabt davor, Geflügel zu essen und was weiß ich. Und dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft und die Vogelgrippe war schlagartig ausgestorben. Hat kein Mensch mehr darüber geredet. Mit einem Mal hatte man was ganz anderes. Ja, jetzt ist sie dann in Nürnberg wieder aufgetaucht, ne? Sie hat uns also doch erreicht. Wir haben Angst vor Viren, vor Milben, vor Bakterien. Viel mehr Angst vor diesen Dingen als vor dem lebendigen Gott. Und das scheint mir ein ganz großes Problem zu sein. Die Bibel sagt uns im Römerbrief Kapitel 2, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. Das heißt, Seelendruck von innen und von außen. Ja, und die Angst, so steht es eigentlich da, sie kommt von dem Verlust der Ehrfurcht vor Gott. Sie kommt aus dem Böses tun, kommt aus dem nicht mehr nach Gott fragen, dass wir Gott einfach beiseite geschoben haben. Und wenn wir dann auf die ersten Seiten der Bibel zurückblättern, dann merken wir mit einem Mal, das stimmt. Der Sündenfall damals. Wie war das denn bei Adam und Eva? Nicht? Vorher hatten sie wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Da war Harmonie. Da war alles wunderbar. Ja, man kann eigentlich sagen, dass da die Glückseligkeit drin bestand, in diesem harmonischen Zusammenleben mit dem lebendigen Gott. Das war das Wesen des Paradieses. Und jetzt greift der Mensch nach der verbotenen Frucht, wo Gott gesagt hat, nimm sie nicht, iss nicht davon. Kannst essen von allen Bäumen im Garten, nur nicht von dem einen, von der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn an dem Tag, an dem du davon issest, wirst du des Todes sterben. Ja, und der Mensch hat von dieser Frucht genommen. Und da steht, da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Die Augen von Adam und Eva. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und was ist dann? Ja, sie hören die Stimme Gottes und sie verstecken sich vor Gott. Und Gott ruft den Menschen. Er fragt, Adam, wo bist du? Schau mal, wo bist du hingeraten, Adam? Was ist aus dir geworden? Du hattest doch alles, was du brauchtest. Und jetzt? Was sagt Adam? Ich hörte deine Stimme im Garten und ich versteckte mich, denn ich fürchtete mich. Mit einem Mal. Mit einem Mal. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja, wenn ich nochmal auf die Kernkraft zu sprechen kommen darf. Durch die Kernspaltung im Atom sind Kräfte frei geworden, meistens zum Schaden der Menschheit. Ja, aber ich möchte es mal so sagen, Satan hat gewissermaßen den Kern unseres Lebens gespalten. Er hat die Sünde erfunden. Ja, und hier wurden die Abgründe der Angst geboren, genau an dieser Stelle, weil der Mensch gottlos geworden ist, weil er nicht mehr in der Gegenwart Gottes lebt. Schaut, verlorene Gottesfurcht ist eine Ursache der Angst. Eine geistliche Ursache der Angst. Eine zweite geistliche Ursache der Angst ist unvergebene Schuld. Nach dem Genuss der verbotenen Frucht ist also die Angst eingekehrt. Gott hatte den Menschen doch gewarnt. Er hat ihm gesagt, in dem Moment, wo du von diesem Baum isst, musst du des Todes sterben. Der Mensch wusste es doch. Aber Satan kommt und das erste Attribut, das die Bibel ihm gibt, er war listig. Er war listig. Und das ist er bis heute. Groß, Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nichts seinsgleichen. Schaut, wenn es damals so wunderbar gelungen ist und die ganze Welt ins Verderben gerissen wurde, wird Satan natürlich und wiederholt die gleiche Methode gebrauchen. Er wird immer wieder Gottes Wort in Frage stellen. Er hat damals nämlich gesagt, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen des Gartens? Die Eva sagt, wir dürfen essen von allen Bäumen, nur nicht von dem einen da. Da hat Gott gesagt, berühr ihn auch nicht, sonst musst du sterben. Hat Gott zwar nicht gesagt, aber die Eva sagt so. Was sagt Satan? Ach, du wirst nicht sterben. Nein, Gott hat Angst. Gott hat Angst, dass du so sein wirst wie er und weißt, was gut und böse ist. Oh, ein Fragezeichen über Gottes Wort. Ja, das ist das Problem. Aber der Mensch wusste es doch im gleichen Augenblick, als er von dieser verbotenen Frucht nahm. Gottes Wort ist wahr. Er lebte zwar körperlich, physisch weiter, aber er starb im gleichen Augenblick geistlich. Er war von Gott getrennt, losgelöst von dem lebendigen Gott. Jetzt unvergebene Schuld ist so eine Wurzel der Angst. Der Mensch starb geistlich im selben Augenblick. Und deswegen sagt uns die Bibel im Neuen Testament, dass der Mensch tot ist in Sünde und Übertretung.
Und er braucht Vergebung. Er braucht das Heil. Und das Heil gibt es durch einen Heiland. Und das ist der Herr Jesus Christus. Und zu ihm dürfen wir kommen. Schaut, und der Mensch hat bis heute Angst vor dem Sterben. Auch das ist eine geistliche Wurzel der Angst. Ja, der Mensch hat Angst vor dem Sterben. Satan verharmlost zwar das Wort Sterben. Ja, und es gibt ja heute so ganz schlaue Sprüche, ne? Das vielleicht so, ey, Dope, bin ich tot. Ja, dann 1,80 unter der Erde, den Rest erledigen die Würmer oder sonst irgendetwas. Ne, man hat uns ja beigebracht, mit dem Sterben ist alles aus, der Friedhof ist Endstation und damit hat sich das. Ne? So stellt man sich das oftmals auch vor. Aber warum ist die Angst trotzdem noch da? Warum denn? Wisst ihr, sterben kann man nicht zweimal, das kann man nur einmal. Ne, man kann nicht sagen, ich habe schon mal geübt, ich weiß, wie es geht. Ganz sicher nicht. Aber wir Menschen, wir merken es, wir wissen es. Unvergebene Schuld ist eine furchtbare Sache. Sie bleibt uns ewig anhangend. Ja, das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Und weil wir unvergebene Schuld in unserem Leben haben, viele, viele Male mit uns herumschleppen, haben wir diese furchtbare Angst vor dem Sterben. Und wir wissen ganz genau, die Bibel sagt es uns, wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wir haben es diese Tage schon gehört. Wir sind Knechte, Sklaven der Angst vor dem Tod. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen. Auf dass er durch den Tod, und damit ist ja der Herr Jesus gemeint, auf dass er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Die Menschen haben furchtbare Angst. Schaut, wer Jesus kennt, hat sicher auch noch Angst. Ich bremse auch meinen LKW, wie auf mich zufährt. Ja, gestern Morgen hatte ich Angst. Ich war beim Bäcker, um ein paar Brötchen zu holen. Und als ich zurückkam, da kam mir einer mit dem Motorrad auf meiner Spur entgegen. Hier, gar nicht so weit, diese Kurve vor Landenbach. Ja, Junge, ich bin so weit rechts, wie ich nur konnte. Ja, ich habe dann auch gehupt, dass er es weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wie ein Wahnsinniger. Ich habe nicht Angst um mein Auto gehabt, aber Angst um diesen jungen Mann. Es geht so schnell. Es geht so rasend schnell. Sollten wir drüber nachdenken, es kann ganz schnell sein. Die Ursache vieler Ängste ist die Realität des Todes. Und von Zeit zu Zeit wird uns diese Angst überfallen. Ganz egal, wer wir sind. Wenn wir ganz ehrlich sind, ob wir alt sind, ob wir jung sind, das spielt keine Rolle. Die Angst ist da und sie sitzt uns irgendwo im Nacken. Irgendwo ist sie da. Nun, mancher wird damit nicht fertig und er will ja nicht zu Jesus kommen, weil er sagt, ich komme auch ohne Gott im Leben klar. Dann geht man zum Arzt, dann lässt man sich Psychopharmaka verschreiben, ne? Oder sonst irgendwelche Dinge. Man wird dann natürlich für Augenblicke diesen Dingen unempfindlicher gegenüber. Aber wir kehren doch alles bloß unter den Teppich. Die Probleme bleiben doch. Und wenn dann die Medikamente nicht mehr wirken oder der Alkohol oder irgendetwas, dann ist der ganze Frust wieder da und dann muss man es wieder nehmen. Das ist die Not, die ich darin sehe. Schaut, wir müssen raus aus unseren Ängsten. Und es gibt eine göttliche Überwindung der Angst. Und diese geschieht erstens durch völliges Vertrauen. Da soll ein 4-jähriger Junge operiert werden. Sein Papa ist bei ihm im Bett, im Krankenhaus. Die beiden warten auf die Krankenschwester, die den Jungen in den OP holen soll. Und der Junge sagt, Papa, ich habe ganz viel Angst. Bitte bleib bei mir. Der Papa sagt, Junge, das geht nicht. Ich kann nicht mit in den OP. Papa, bitte, bitte bleib bei mir. Und der Vater, er versteht den Jungen, ja, und er lässt sich zu einem Versprechen hinreißen. Ich bleibe bei dir und ich halte deine Hand. Und da ist der Junge ganz happy. Der Papa bleibt bei mir. Und dann kommt die Krankenschwester, will den Jungen ins OP holen und sagt, so, jetzt kannst du dich beim Papa verabschieden. Und da sagt er, nee, der Papa kommt mit mir. Na, die Krankenschwester denkt, naja, bis zur OP-Tür kann er ja mitgehen, dann werde ich den schon irgendwie abwimmeln, aber der Vater lässt sich nicht abwimmeln. Es gibt eine heftige Diskussion mit dem Arzt, der Vater setzt sich durch. Er bekommt dann saubere Kleider, OP-Kleidung, er darf mit in den OP. Und als der Junge wieder wach wird, war seine erste Frage: Papa, bist du da? Dieses ganz, ganz große Vertrauen zu dem Starken, zu dem Stärkeren. Nee, das kennen wir doch. Ja, dieses Vertrauen zu einem Stärkeren kann die Angst vertreiben. Es war Silvester, vor 2 Jahren war das, wir waren bei unserem Ronald und vor ihm hinterm Haus geht's so ziemlich steil hoch auf einen Berg, so ein schöner Weg, den man dort laufen kann. Ja, aber es war stark dunkel, keine Straßenlampe, gar nichts. Und da sind wir losmarschiert, unser Ronald, meine Frau und unsere beiden Enkelkinder, Michelle und Lisa. Die Lisa, die hat ja, die ist vorne weg. Das war der Wurscht. Die wusste, der Papa ist da hinten. Aber als wir dann gingen, dann kam plötzlich so eine kleine warme Hand in meine. Und meine Frau fühlte das Gleiche. Und dann hatten wir die Michelle zwischen uns. Opa, gell, du bist da. Ja. Hat aber dann auch ganz schnell wieder nach Hause gewollt. Aber da ist mir das so wichtig geworden. Ja, da war einer, der ist stärker. Und auf den kann ich mich verlassen. Der ist bei mir. Ja, schaut, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, der Herr Jesus, er lag hinten im Boot, als sie auf dem See Genezareth waren. Jesus war müde, er hatte schwer gearbeitet den ganzen Tag, sind Menschen zu ihm gekommen, er hat viele gesund gemacht, er hat Wort Gottes verkündigt, ja, und hat sich dann auf einem Kissen zur Ruhe gelegt und dann kommt ein fürchterlicher Sturm auf und die Jünger, die mit im Boot waren, und Jesus war im Boot und die Jünger kriegen fürchterliche Angst und sie rütteln ihn und sagen: Meister, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir verderben? Was sagt der Herr Jesus denn zu ihnen? Kleingläubige, habt ihr noch keinen Glauben? Ich bin doch da. Ich war doch im Boot. Ich bin doch bei euch. Ja, schaut, ich darf in diesem Leben mit Jesus leben. Ich darf in diesem Leben mit Jesus rechnen. Ich darf wissen, mein Herr ist bei mir und seine Hand erfasst meine Hand. Der Vater, der sie mir gegeben hat, sagt der Jesus, ist auch bei mir, nicht? Niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist stärker als alles. Der Allmächtige ist bei mir. Ich bin in seiner Hand. Ich bin geborgen. Jesus ist da und er nimmt mir die Angst, weil ich ihm einfach vertrauen darf. Ganz schlicht und einfach vertrauen. Ja, also völliges Vertrauen ist eine göttliche Überwindung der Angst. Zweitens habe ich göttliche Überwindung der Angst durch eine lebendige Hoffnung. Ja, die Hoffnung auf ein gutes Ende ist immer eine gute Medizin gegen die Angst. Ja, aber wenn ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe, dann kriege ich Angst, ist doch klar. Wenn ich keinen Ausweg sehe. Aber wenn ich weiß, es geht gut aus. Wenn ich als Christ weiß, mein Herr ist bei mir. Was kann mir dann noch passieren? Da las ich die Geschichte von einem jungen Mann. Kurz vor Kriegsende lag er im Lazarett. Eine Granate hat ihm ein Bein abgerissen. Und da lag er nun, hoffnungslos. Keine Zukunftsperspektive mehr. Ich bin ein Krüppel. Wie soll ich denn wieder aufbauen? Wo soll ich denn aufs anfangen? Wer will denn noch eine mit einem Bein? Sein gläubiger Vater besucht ihn. Er sitzt bei ihm am Bett und er hält die Hand dieses jungen Mannes und zitiert einen Liedvers. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Es ist interessant, so steht's tatsächlich in dem Vers. Da steht nicht, dass deine Füße gut gehen können, dein Fuß. Schaut, Der Vater wusste etwas von dieser lebendigen Hoffnung derer, die den Herrn Jesus kennen. Und er gab diese Hoffnung an seinen Jungen weiter. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, ich habe eine lebendige Hoffnung, weil ich einen lebendigen Herrn habe. Weil Gott auch die Wunden zum Heil und Leben verwandeln kann. Als Christ habe ich eine lebendige Hoffnung, weil mein Herr lebt, weil Jesus Christus der gekreuzigte und auferstandene Herr ist. Weil ich einen lebendigen Gott habe und nicht irgend so einen Götzen oder sonst irgendetwas. Ich weiß, mein Herr ist bei mir, der mir das versprochen hat. Ich bin alle Tage bei dir. Und eine dritte göttliche Überwindung der Angst, das ist die ganz große Liebe. Wie lesen wir das einmal in der Bibel? Die völlige Liebe treibt die Angst aus. Schaut, Gott gab seinen Sohn für mich. Er hat das Liebste, was er hatte, für mich gegeben. Jesus Christus. Er ist gekommen, um uns Menschen zu erretten. Ja, schaut, die Liebe Gottes ist darin bewiesen worden. Wir haben es diese Tage schon gehört. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Ja, Gottes Liebe ist da. Und wer einmal diese ungeteilte Liebe Gottes zu uns Menschen entdeckt hat, der verliert auch die Angst vor Gott. Der weiß mit einem Mal, dieser Gott hat alles für meine Rettung getan. Obwohl ich ein Sünder bin, obwohl ich so ferne bin von Gott, obwohl ich eigentlich ein Feind Gottes bin, er hat alles für mich getan, um mich zu erkaufen, um mich nicht zu einem Sklaven zu machen, nein, zu einem Kind Gottes zu machen, mir ein neues Leben zu schenken. Schaut, wer Gott erkannt hat, in dem Herrn Jesus Christus kennengelernt hat, dessen Vertrauen zu ihm wächst auch, nicht? Das ist so. Wie sagt es der Herr Jesus? In der Welt habt ihr Angst? Natürlich. In der Welt habt ihr Angst. Aber, nicht? Und dieses Aber dreht das doch alles um. Seid gutes Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Wer Jesus kennt, der ist in der Hand des Allmächtigen. Wer Jesus kennt, der weiß, die höchste Majestät des Universums ist bei mir. Der Allmächtige, er ist bei mir. Er, der für mich am Kreuz starb, der den Tod besiegt hat, weil er auferstanden ist. Er, der die Welt überwunden hat, ja, er ist bei mir. Der Auferstandene, er ist da. Er ist der Schöpfer des Universums. Und er konnte es sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt. Stell dir das mal vor. Wenn du Jesus kennst, gehörst du dem Allmächtigen. Ich habe ihm mein Vertrauen geschenkt. Mein Leben gehört ihm. Ich möchte dich einfach bitten heute Abend, dass du ihm dein Vertrauen schenkst. Ja? Glauben heißt ja nichts anderes als Vertrauen. Sich ihm anzuvertrauen. Und ich möchte uns einige Verse lesen, einmal aus dem 34. Psalm, ja, wo wir auch etwas lesen von den Ängsten, auch ein Psalm Davids, ja, und wir wollen einfach mal unsere Ängste ernst nehmen. Da steht hier in Vers 4, ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Beängstigungen errettete er mich. Ich suchte den Herrn. Tu das auch. Vers 17. Sie schreien und der Herr hört. Und aus all ihren Bedrängnissen errettet er sie. Wenn du aufrichtig zu ihm kommst. Der Herr Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also nimm deine Ängste ernst. Aber bring sie zu Jesus. Ja, das dürfen wir auch sehen in Vers 18 und 19. Da heißt es, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die geschlagenen Geistes sind, rettet er. Viele sind der Widerwärtigkeiten des Gerechten, aber aus allen denselben errettet ihn der Herr. Bring sie, deine Ängste. Vertraue ihm dein Leben an. Aber bekenne ihm auch deine Schuld. Das lesen wir im 22. Vers. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden nicht büßen. Warum denn nicht? Weil er schon gebüßt hat. Er hat meine Strafe schon getragen. Er hat meine Schuld schon bezahlt. Dort am Kreuz hat er alles für mich getan, um mich zu befreien, mir meine Schuld wegzunehmen, ja, um mich loszulösen davon. Ja, nimm ihn beim Wort. Ja, vertrau seinem Wort. Vers 5 und folgende lesen wir: Sie blickten auf ihn und wurden erheitert und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen errettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, welche ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Glückselig der Mann, der auf ihn vertraut. Ihr könnt auch lesen, glückselig der Mensch. Sind auch die Frauen eingeschlossen, natürlich. Nimm ihn beim Wort. Aber der Herr erwartet auch etwas davon. Dafür, sagst du, jetzt kommt der Pferdefuß. Er erwartet, dass du gottesfürchtig lebst. Ja, Vers 12, da steht: Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Aber da steht weiter: Das Angesicht des Herrn ist gegen die, welche Böses tun, um ihr Gedächtnis von der Erde auszurotten. Sie schreien, und der Herr hört. Und aus all ihren Bedrängnissen errettet er sie. Du darfst kommen, egal wie tief du auch gefallen bist. Und das Letzte, was ich aus diesem Psalm uns zeigen möchte, da geht's darum, dass wir dem Herrn auch danken für das, was er für uns getan hat. Herr, dem Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll mein Lob in meinem Munde sein. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebet den Herrn mit mir und lasset uns miteinander erhöhen seinen Namen. Und dazu fordere ich dich heute auf. Vertraue dich ihm an und du kannst seinen Namen erhöhen. Dann kannst du es sagen, wie wir es im 32. Psalm lesen: Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Oh, ich wünsche dir das, dass du den Herrn so kennenlernst. Dass du so ganz einfach dich in deine Arme fallen lässt. Und du darfst es wissen, ja, du kannst nie so tief fallen, und dass Gottes Arm nicht mehr drunter passen würde. Passt immer noch drunter. Erheb dich hoch. Er erlöst dich. Er befreit dich. Er rettet dich, weil er dich liebt. Und weil er durch den Herrn Jesus schon alles für dich getan hat. Vertraue dich einfach ihm an. Und du kommst aus deinen Ängsten heraus. Das darfst du wissen. Du darfst es wissen. Der Herr ist immer bei mir. Möchtest du ihn so kennenlernen? Dann komm, komm zu Jesus, bitte ihn, komm in mein Herz, bitte den Herrn Jesus, dass er dir deine Schuld und Sünde vergibt, bitte ihn, dass er in dein Leben hineinkommt, dass er das Steuer deines Lebens übernimmt und du wirst es erleben, der Herr erhört dich, er ist da und du darfst als ein froher und freier Mensch nach Hause gehen heute Abend, in diesem Wissen. Es ist absolut wahr, was die Bibel sagt. Jesus hat diese Welt überwunden und er lebt in mir, in meinem Herzen.